Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Seit 1. Oktober ist Andreas Knapp der neue Auslandshilfechef der Caritas Österreich. Was der 48-jährige Tiroler bisher im Bereich der Entwicklungshilfe so alles erlebt hat und warum er glaubt, dass Entwicklungszusammenarbeit Sinn macht, das und vieles mehr hat er mir im Interview verraten. Hören Sie sich das an. Die Caritas Österreich hat einen neuen Auslandshilfechef. Er heißt Andreas Knapp. Andreas Knapp folgt auf Christoph Schweifer, der 25 Jahre lang in verschiedenen Funktionen in der Caritas tätig war. Sein Nachfolger stammt aus Tirol, ist aber jetzt schon in Wien und hier bei uns in der CatPress. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, grüß Gott, freut mich auch, dass ich da schon die Chance habe, da mit Ihnen mich zu unterhalten. Und es ist eine tolle Gelegenheit, einfach für mich den Start da einfach, dass es der Start auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird.
Ich frage Sie jetzt nicht, woher Sie kommen, sondern das erzähle ich gleich selber, da sparen wir Zeit. Andreas Knapp, geboren 1971, verheiratet, Vater von drei Kindern, behauptet zumindest die Caritas in einer Aussendung. Er stammt aus Absam bei Hall in Tirol, maturierte am Gymnasium der Franziskaner in Hall und hat dann in Wien Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert, hat dann 20 Jahre Berufserfahrung in der humanitären Hilfe mit Aufenthalten in Uganda, Äthiopien, Kenia, Nepal und so weiter und so fort, hat für die Weltbank gearbeitet, für andere Hilfsorganisationen, für die ADA. Das ist ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Was hat Sie denn aber jetzt bewogen, sich bei der Caritas zu bewerben?
Ja, ich glaube, gerade aufgrund dieser sehr langjährigen Erfahrung in verschiedensten Organisationen, von verschiedensten Blickwinkeln, also von den United Nations zur Weltbank, öffentliche Auftraggeber, die Austrian Development Agency, war es für mich jetzt einfach eine sehr schöne Möglichkeit, auch einmal diese Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe aus der Sicht und von der Sichtweise einer Nichtregierungsorganisation kennenzulernen und vor allem einer solchen wie die Caritas, die gerade in Österreich doch meiner Meinung nach, und ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass es auch noch mehr wird, aber eine sehr starke, also einen sehr starken positiven Einfluss hat, auch in der österreichischen in größeren Entwicklungszusammenarbeitsszene. Und diese Möglichkeit, bei der Caritas als Generalsekretär zu arbeiten, gibt mir auch die Chance, jetzt mein langjähriges Know-how vor Ort aus der direkten Arbeit in vielen Ländern auch wieder hier in Österreich an leitender Stelle sozusagen einfließen zu lassen und wirklich für die ganze österreichische Entwicklungsszene in dieser Funktion als Caritas-Sekretär, als Generalsekretär auch viel beizutragen, dass die ganze Thematik in Österreich auch wichtiger gesehen wird und dass wir demonstrieren können, dass wir sehr wirksame Projekte im Süden und in unseren Partnerländern umsetzen können.
Bevor wir jetzt dann auf Ihre zukünftige Tätigkeit kommen und auch noch ein bisschen auf das, was Sie bisher getan haben, es wird so gemunkelt in Caritas-Kreisen, genau weiß man es ja nicht offiziell, dass Sie bei einem Hearing, das Sie also im Vorfeld Ihrer Bestellung da absolvieren mussten, auch den Papst bzw. Laudato Si, also sein Schreiben, da zitiert haben. Das wird vermutlich stimmen, dieses Gerücht. Was beeindruckt Sie denn da so besonders dran, beziehungsweise was ist da für Ihre Arbeit auch vielleicht wichtig?
Ja, ich glaube, das hat bei mir doch sehr einen persönlichen Bezug, weil Sie haben es in der kurzen Einleitung erwähnt, meines Lebenslauf. Ich hatte die Chance, doch das Gymnasium oder die Mittelschule in einer öffentlichen Schule, dem Gymnasium der Franziskaner in Hall, zu absolvieren. Und gerade zu der Zeit in der Jugendarbeit der Franziskaner war eigentlich das ganze Thema Bewahrung der Schöpfung eigentlich schon zu meiner Jugendzeit ein Thema. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich letztendlich auch an der Universität für Bodenkultur gelandet bin, weil ursprünglich wollte ich einmal Landschaftsökologie studieren, bin aber dann übergeschwenkt auf Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Aber generell ist ja, wird die Universität für Bodenkultur als die Universität des Lebens, die Lebensuniversität genannt. Und allein eben dieses Interesse an der Bewahrung der Schöpfung, ökologischen Themen und dann eben durch die Chance, meinen Zivildienst in einem Entwicklungsprojekt abzuleisten nach der Universität.
Erzähl's doch gleich mal ein bisschen was drüber. Was war das? Wo war das?
Ja, das war in einem Wasserversorgungsprojekt im Südwesten von Uganda, finanziert damals von der Sektion 7, da hat es die Austrian Development Agency noch nicht gegeben, aber offiziell von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Und da hatte ich die Chance, meinen Zivilersatzdienst abzuleisten als Freiwilliger für 14 Monate. Und ich glaube, weil das für mich so eine prägende, positive Erfahrung war, dass auch in diesem Projekt, dass wir einfach sichtbare Resultate liefern konnten. Und ich bin stolz, heute zu sagen, da gibt es Studien, dass in dieser Region, wo wir vor über 20 Jahren Wasserversorgungsanlagen unterstützt haben, noch über 80% der Anlagen funktionieren. Und das ist natürlich etwas, was einen stolz machen kann und einfach mir die große Chance gegeben hat, bis heute noch an die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu glauben. Und eben gerade Laudato Si, weil eben durch diese frühe Prägung im Franziskanergymnasium, durch die Padres der dort, da gibt es einen Pater, mein damaliger Philosophieprofessor, der ist zum Beispiel jetzt in der Missionsarbeit in Bolivien, ist ein Vorarlberger Pater. Und eben die Kombination Ökologie, Bewahrung der Schöpfung, Solidarität. Und für mich war das wirklich eine sehr positive Überraschung, alle diese Ideen auch in dieser Enzyklika wieder zu lesen. Das eigentlich schon in meinem Fall schon vor über 25 Jahren ein Thema war.
Das ist ein bisschen eine hypothetische Frage, Sie werden es ja noch nicht richtig wissen, aber was glauben Sie denn, was unterscheidet die Arbeit in der Caritas und die Arbeit der Caritas von der Arbeit anderer Entwicklungshilfeorganisationen, NGOs, auch internationale Organisationen?
Ja, ich glaube schon, diese direkte Verbindung Armut sehen und handeln und die wirkliche Our World, a Common Home, also mir fehlen teilweise noch die deutschen Wörter dafür. Ich glaube schon, dass es diese Unmittelbarkeit ist und diese Philosophie Armut sehen und handeln. Und natürlich setzen sich andere Organisationen auch die Armutsbekämpfung als Ziel. Aber ich habe doch erlebt, dass teilweise unter dem Deckmantel Professionalität sich dann teilweise dann auch eine gewisse Art von Verbürokratisierung eingeschlichen hat. Und ich sage es jetzt einmal überspitzt, um das ein bisschen herauszuheben, den Unterschied, dass oft die Gefahr besteht, dass der unmittelbare menschliche Bezug oder die Menschlichkeit unter den ganzen abstrakten Projektanträgen verloren geht, dass sozusagen die Menschlichkeit sich hinter viel Papier und Projektkonzeption sozusagen verbirgt. Und ich hoffe, dass da die Caritas schon einen sehr positiven Beitrag leisten kann, dass das nicht der Fall ist, dass man die menschliche Komponente nie vergisst und dass wir gerade uns in Zeiten wie diesen, also wo es die übergeordneten UN-Entwicklungsziele gibt, wo natürlich die Caritas mit vielen anderen Organisationen zusammenarbeiten muss, sich die Caritas auf die wirklichen Nischen konzentrieren kann und soll, wo vielleicht andere Organisationen mit ihren Möglichkeiten auch nicht diese Chancen haben wie die Caritas. Weil ein großer Vorteil der Caritas ist auch dieses internationale Netzwerk und Partnerorganisationen zu haben in den hintersten Regionen der Welt wo es oft für andere Organisationen schwierig ist, hinzukommen. Und ich glaube, da muss die Caritas bewusst und gezielt helfen.
Was sind konkret solche Nischen?
Ja, das sind oft geografische Regionen, die entweder im Katastrophenfall durch Katastrophen, entweder durch Überflutungen oder durch leider, wie es so oft passiert, kämpferische Tätigkeiten abgeschnitten sind, wo es dann schwierig ist, die betroffene Bevölkerung zu erreichen. Gibt es aber eben gerade durch diese lokalen Strukturen, weil Pfarrorganisationen, Diözesaneinrichtungen gibt es fast überall. Und da haben wir einen riesengroßen Vorteil, weil die immer da sind und die auch im Konfliktfall ihre Tätigkeiten wahrnehmen und erreichbar sind. Und also das gibt es um geografisch entlegene Regionen, aber teilweise auch um Teile der Gesellschaft, die sozusagen unter den Rost fallen. Und da finde ich gerade den Schwerpunkt der Caritas auf Kinder und Behinderte einen sehr wichtigen und einen sehr, sehr guten prioritären Ansatz. Ich glaube, der auch basiert auf der positiven Erfahrung der Arbeit im Land, wo sozusagen man die Auslandshilfe mit der Erfahrung im Inland sehr gut vereinbaren kann.
Jetzt haben Sie ein bisschen meine übernächste Frage abgeschossen, aber ich stelle sie trotzdem noch einmal. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise die Caritas gibt es ja immer wieder auch in Aussendungen bekannt. Es gibt derzeit 513 Projekte der Caritas Auslandshilfe in Afrika, Asien, Lateinamerika und teilweise auch, muss man ja dazu sagen, vergisst man oft, in den ärmsten Ländern Europas, wo immer noch viel Not vorhanden ist. Und da gibt es so verschiedene Schwerpunkte. Das eine ist einmal klar, das ist die Nothilfe bei Katastrophen aller Art. Dann gibt es die Hilfe zur Bekämpfung des Hungers. Und dann der dritte große Schwerpunkt sind Kinder, Bildungsprogramme vor allem. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, welchen dieser drei Punkte würden Sie beibehalten, wenn das Geld nur für einen reicht? Wo ist Hilfe am sinnvollsten möglich?
Also dieser Frage würde ich sagen, ich würde alles Erdenkliche unternehmen, zu schauen, dass es nicht zu einer sehr solchen Situation kommt, wo man vor diese Wahl gestellt wird. Ich glaube, dass alle drei Schwerpunkte, die Sie genannt haben, äußerst relevant und notwendig sind. Die kommen nicht nur durch Zufall. Also ich glaube, die Strategie wurde auch entwickelt auf jahrelanger Erfahrung und vor allem auch in sehr starker Austausch und Kommunikation mit den Diözesen, vor allem auch mit den Diözesen in den Partnerländern. Also ich glaube, es könnte Situationen kommen, wo nicht in jedem Partnerland nicht alle drei Komponenten bedient werden, aus finanziellen Gründen, wo man dann vor Ort entscheiden muss, was ist gerade unmittelbar in diesem Partnerland der Schwerpunkt. Da kann man dann schon entscheiden. Aber für mein Team oder für das Auslandshilfeteam der Caritas würde jetzt da diese verschiedenen Komponenten nicht aufwägen gegeneinander, sondern wirklich die als sehr bedeutend nebeneinander stehen lassen.
Sie waren unter anderem vor allem auch in Afrika sehr viel unterwegs. Hier bei uns hört man von Afrika eigentlich meistens nur etwas, wenn es politische Krisen gibt, Naturkatastrophen, also im Prinzip sehr viele negative Nachrichten. Erzählen Sie mir irgendwas Positives.
Ja, da gibt es sehr vieles Positives zu berichten. Auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, leider kommen oft nur die ganzen Daten und Resultate, die eher negativ sind, werden vorwiegend kommuniziert. Aber ich glaube, es hat Afrika schon sehr viel erreicht. Und um das ein bisschen spezifischer zu machen und weniger generisch, weil Afrika ist ja auch ein riesengroßer Kontinent mit einer großen Diversität, würde ich jetzt einmal eher konkret auf meine ganz persönlichen Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit Bezug nehmen. Und vor allem deswegen, weil es für mich auch der Grund sind, dass ich nach wie vor an die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit glaube. Ich kann da eben das Beispiel von Uganda, habe ich schon erwähnt. dass es sehr wohl, und da hat Österreich nur die finanzielle Förderung zur Verfügung gestellt, aber die Implementierung und das lokale Know-how kam alles von den lokalen Partnern.
Was ist denn dort passiert konkret in Uganda?
In dem Fall hat die österreichische Entwicklungszusammenarbeit den Bau und dann den weiteren Betrieb, und der Betrieb wurde eben lokal dann gemanagt, von Wasserversorgung in Kleinstädten im Südwesten von Uganda finanziert. Und ja, das wurde alles von der lokalen Regierung organisiert und letztendlich auch institutionelle Strukturen aufgebaut. Da waren bis so weit, dass es auch Konzepte gegeben hat, dass regelmäßig Wassertarife gesammelt wurden. Und darum sind die Anlagen auch heute noch im Betrieb, und die wurden jetzt sogar mit eigenen Mitteln vergrößert, weil natürlich es auch da sich die Städte vergrößert haben und erweitert haben. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Erfolg. Wie es auch Erfolge gibt im Bereich Gesundheitsverbesserung. Die Kindersterblichkeit ist in vielen Ländern zurückgegangen. Es gibt viele Erfolgsgeschichten, die man von Afrika erzählen kann. In Ländern, wo sich auch politisch die Situation stabilisiert hat, sieht man auch Ansätze der positiven wirtschaftlichen Entwicklung bis zur Technologie. Es gibt Länder in Afrika, wie zum Beispiel Kenia, die sind auf dem IT-Sektor oder auf der ganzen Technologie, die auf Mobile Phones basiert ist, uns teilweise sogar voraus. Also es ist eigentlich grundsätzlich ein sehr dynamischer Kontinent, ein sehr, sehr diverser Kontinent. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich doch auch immer wieder in Programmen und Projekten involviert war, wo ich eindeutig sagen kann, vorher und nachher ist ein großer Unterschied. Und wo man auch, wenn man nach Jahren zurückkommt, immer noch sagen kann, die Lebenssituation ist weiterhin verbessert für die Leute, und die Investition ist sozusagen nachhaltig.
Also Engagement zahlt sich wirklich aus.
Engagement zahlt sich aus. Es ist natürlich, man muss da auch schon auch wieder realistisch sein, dass Entwicklungszusammenarbeit alleine sicher nicht alle Probleme Afrikas lösen kann. Da braucht es eben eine größere Strategie. Da müssen mehrere Instrumente der Partnerschaft mit Afrika idealerweise abgestimmt sein. Diplomatische Beziehungen auf politischer Ebene, dann faire Handelsabkommen, Projekte der wirtschaftlichen Integration, ähnlich der Integration, wie wir es in Europa mit der EU haben, könnte es auch ähnliche Modelle in Afrika geben, und die Entwicklungszusammenarbeit. Aber die Entwicklungszusammenarbeit kann oft nur ein Stein oder ein Teil einer Gesamtstrategie sein, aber oft ein sehr wichtiger, oft auch der Startpunkt für andere Entwicklungen, und vor allem auch so, wie wir nennen das oft öfter, als Katalysator verwendet werden, damit andere Entwicklungen sozusagen starten können. Aber ich kann nach wie vor sagen, trotz aller Kritik, die es teilweise berechtigt gibt, glaube ich fest dran und habe das selber mit eigenen Augen gesehen und erlebt, dass Entwicklungszusammenarbeit wirkt und nachhaltige Verbesserung für die Partnerländer und Partnerzielgruppen gibt.
Schauen wir, ob das auch für das nächste Land der Fall ist. Sie waren unter anderem in Syrien für die UNICEF tätig, Stichwort Wasserversorgung. Es interessiert mich auch deshalb, weil ich selber vor kurzem erst in Syrien wieder zurückgekommen bin. Ja, die Perspektiven sind... Es gibt viel Luft nach oben, kann man so sagen. Wie sehen Sie dieses Land?
Sie haben da vollkommen recht. Also da muss man dann auch schon die langfristige Entwicklungszusammenarbeit von der Katastrophenhilfe unterscheiden. In Syrien ist es eindeutig, tragischerweise nach wie vor, der Konflikt herrscht nach wie vor, auch wenn sich das auf militärischer Seite eher jetzt ein bisschen beruhigt hat, aber der Konflikt ist bei Weitem nicht gelöst. Das heißt, es ist nach wie vor eine humanitäre Katastrophe. Und da muss man schon teilweise dann oft in den Ambitionen oder in den sich einschränken auf das Nötigste, das einfach notwendig ist, um Hilfe zu leisten, Überlebenshilfe, und schauen, dass wirklich die fundamentalsten lebenswürdigen Bedingungen für die Zielgruppe einfach gewährt wird. Und da muss man teilweise einfach, um nicht zu verzweifeln, ich sage das ganz offen, die längerfristige und die weitere politische Sicht ausblenden. Ich habe das für mich Tunnelblick bezeichnet. Ich habe mich immer wieder selber erinnern müssen, während dieser 2 Jahre in Syrien, in Damaskus und in den verschiedenen Städten, wo ich Dienstreisen machen musste und konnte, einfach gesagt, es geht, man muss sich immer wieder darauf konzentrieren, es geht darum, Wasser für und Sanitäreinrichtungen für die maximale Anzahl an bedürftigen Syrern und Syrerinnen zu gewährleisten. Und dann oft so das Umfeld ein bisschen ausblenden. Man darf nicht naiv sein, man kann nicht die Augen vor allem schließen, aber man muss für sich selber eingestehen, man kann diesen verworrenen Konflikt mit der Aufgabe, die man hat, nicht lösen. Aber es geht nach wie vor um die Bewahrung der Menschlichkeit und um Schaffung von Bedingungen, dass vor allem die im Land verbliebenen Syrer einfach halbwegs lebenswürdige Bedingungen haben. Und auch, man darf ja nicht vergessen, wir reden ja hier oft nur von den Flüchtlingen, die außer Landes gegangen sind. Aber es gibt ja noch 6 Millionen Syrer, die im Land, wir nennen das Binnenflüchtlinge oder internally displaced people, die waren sozusagen die Hauptzielgruppe für uns in UNICEF. Und da habe ich mich dann auch wieder letztendlich motiviert, trotz dieser ganzen Frustration, dass keine Lösung wirklich in Sicht war, muss man sich halt damit motivieren, dass man einfach Resultate, handgreifliche Resultate für die Zielgruppe erreicht. Und die haben wir zum Glück erreicht. Und das
Was haben Sie denn da gemacht, ganz konkret?
Ich war in meinem Fall für Wasserversorgung und Siedlungshygiene zuständig und das hat bei mir schon am ersten Tag begonnen, meiner Ankunft in Damaskus, dass die ganze Stadt Damaskus trockengelegen ist, weil die Quellen wurden durch den Konflikt zerstört. Ich will jetzt da gar nicht darauf eingehen, wie das passiert ist. Die Tatsache war, dass 4 Millionen Leute im ganzen Siedlungsraum Damaskus ohne Wasser waren. Und da war es halt dann sehr wichtig, dass man mit den lokalen Behörden, mit der technischen Ebene der lokalen Behörden so rasch wie möglich zusammengearbeitet haben und alles, was möglich war, ein System, das früher von Quellen in der Nähe von Damaskus gespeist wurde, vom Grundwasser aus speichern kann. Und da haben wir existierende Bohrbrunnen so schnell umrüsten müssen, dass die das Wasser, das nötige, man kann sich das nicht vorstellen, dass das 100 oder 200 Liter pro Kopf und Tag, aber das waren zumindest die 20, 30 Liter pro Kopf und Tag Minimum. Und da muss ich sagen, war ich extrem beeindruckt von der technischen Fähigkeit und Kapazität der syrischen Mitarbeiter und der syrischen Behörden. Und dass es möglich war, das so schnell. Das könnte man sich vorstellen, als wie wenn man die Wiener Hochquellleitungen abzwackt und dann umstellen muss auf die Bohrbrunnen in der Lobau, die es auch gibt und Wien nur von den Brunnen aus der Lobau versorgt wird. Das ist für uns unvorstellbar, aber in Damaskus wurde es geschafft. Ähnlicher Fall, da könnte ich lang erzählen über Aleppo. Da haben wir es doch auch geschafft, jetzt so schnell, also Notreparaturmaßnahmen zu erreichen, dass es auch die Leute, die wieder in diese zerstörten Stadtteile Aleppos zurückgekommen sind, vielleicht haben Sie das bei Ihrer Reise auch sehen können, auch da wieder eine Notversorgung sicherzustellen, damit sie zumindest eben diese berühmten 20 Liter pro Kopf und Tag haben. Und ich habe das einmal für mich dann, wie ich zurückgeflogen bin, irgendwas so ein bisschen nachgerechnet. Also wir haben es dann doch geschafft, 4 Millionen Syrer und Syrerinnen, also würde ich mal sagen, für die nächsten 5 Jahre wieder mit Wasser zu versorgen. Also so weit die existierenden Systeme wieder so weit herzubringen. Aber das ist sozusagen die eher mittelfristige. Zusätzlich haben wir halt sehr viel und nach wie vor Nothilfe zur Verfügung gestellt. Also wirklich, wenn es als Konsequenz von Kampfhandlungen zu Fluchtbewegungen gekommen ist, dann haben wir halt oft sehr rasch reagieren müssen und auch in diesen temporären Notunterkünften halt da auch die Wasserversorgung sicherstellen. Und da waren es, also ich kann mich noch erinnern an diese Fluchtbewegungen aus Ostghuta heraus. Da sind innerhalb von 2 Tagen 50.000 Leute in Bewegung gewesen. Da mussten wir auch Sanitäranlagen und Water Trucking, in dem Fall Trankfahrzeuge, zur Verfügung stellen. Ja, das war sehr konkret, aber sehr handgreiflich. Und wie gesagt, weil es in so großem Maßstab war und so unmittelbar, ist dann doch ein gutes Gefühl, dass man sagen kann, okay, trotz der ganzen Schwierigkeiten kann man sagen, dass einfach die Hilfe ankommt und dass sie notwendig ist und dass es einfach ein Teil der Humanität ist und der internationalen Solidarität.
So groß angelegte Hilfsprojekte werden Sie jetzt wahrscheinlich bei der Caritas nicht mehr verantworten kommen, aber es gibt eben viele, viele kleinere Projekte. Jetzt ist es aber so, dass die Auslandshilfe der Caritas ja fast ausschließlich von Spenden lebt, im Unterschied zu anderen Bereichen der Caritas. Wie wollen Sie denn jetzt die Österreicher überzeugen, dass sie für die Caritas spenden sollen und nicht mehr für UNICEF?
Ich glaube nach wie vor, dass da geht es darum, einfach sichtbar zu machen, welche offensichtliche Nische in den Bedürfnissen die Caritas erfüllt. Und ich glaube, ich habe es vorher schon versucht zu erklären, ich glaube, es sind einfach, wir müssen, wenn es die Caritas schafft, und meiner Meinung nach macht sie das eh schon sehr gut, aber ich hoffe, wir können das auch noch besser machen und noch sichtbarer darstellen, dass wir in der Lage sind, Zielgruppen zu erreichen, die andere Organisationen nicht erreichen und die sozusagen, dass wir mit unseren eigenen Mitteln Entwicklungsprozesse anstoßen, wo dann vielleicht durch Innovation, durch Flexibilität, die wir haben, mit unserem eigenen Geld können wir recht schnell entscheiden, was passiert. Da braucht man nicht lange in Antragsphasen gehen und so. Und mit diesem Geld und mit dem internen Know-how, das wir haben im Team und auch in den Diözesen und basierend auf diesen sehr persönlichen, sehr starken, sehr, sehr vertrauenswürdigen Partnerschaften, die wir vor Ort haben, können wir oft sehr gut, glaube ich, Prozesse starten und dann im Sinne einer Hebelwirkung unser Geld so einsetzen, dass mit der Hoffnung, dass vielleicht dann potentere Geldgeber das aufgreifen und im größeren Maßstab umsetzen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wo ich eine sehr gute und wichtige Nische für die Caritas sehe. Und wenn wir das sozusagen auch kommunizieren können, bin ich überzeugt, dass wir auch die nötige Unterstützung bekommen dafür.
Stichwort kompetenter Geldgeber. Ich bin jetzt seit 18 Jahren bei der CatPress. Ich kann mich erinnern, seit dem ersten Jahr schreibe ich jedes Jahr, die Caritas fordert die österreichische Bundesregierung auf, endlich 0,7% des Bruttoinlands- oder Nationalprodukts, je nachdem, endlich für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Das schreibe ich jetzt seit 18 Jahren. Da muss ich nur das Datum austauschen, jedes Jahr. Was gedenken Sie dagegen zu tun, dass ich das nicht noch weitere 18 Jahre schreiben muss?
Ich glaube da an die Bündelung der Kräfte und ich glaube, vielleicht war das auch ein Grund, wieso die Caritas vielleicht mich ausgewählt hat, jemanden, der lang im Ausland war, der das Geschäft von außen kennt sozusagen, aber sozusagen im Land vielleicht noch eine gewisse Frische bringt und vielleicht noch nicht ganz so, und da verstehe ich auch den Christoph, dass er gesagt hat, nach vielen Jahren, ja, vielleicht ist es besser, wenn wer anderer das übernimmt, ohne dass er jetzt die Arbeit in irgendeiner Weise schlecht gemacht hätte. Aber ich habe das von ihm sogar sehr geschätzt, dass er das so formuliert hat. Vielleicht braucht es wem mit neuen Schwung. Ich mag vielleicht ein bisschen blauäugig sein von meiner Seite, aber ich glaube nach wie vor dran, dass es möglich ist, gerade in Zeiten wie diesen. Und da sehe ich auch nach wie vor die Chance dieser UN-Entwicklungsziele, weil zum Beispiel nächstes Jahr, im Jahr 2020, steht ein erster Bericht an, wie die Länder sozusagen in diesen Entwicklungszielen, welchen Fortschritt sie gemacht haben. Also ein standardisierter Bericht, da muss auch Österreich diesen Bericht leisten. Und das würde ich als große Chance sehen, dass man sozusagen auch alle Akteure in Österreich zusammenfasst und gemeinsam sagt, ja, was haben wir aus Österreich im Land erreicht, aber auch in der ganzen Auslandshilfe. Also da wäre eine Möglichkeit.
Ist das Zweckoptimismus oder glauben Sie wirklich, dass das was?
Ich glaube, an das glaube ich wirklich. Und zweitens glaube ich auch, dass auch doch eine generelle Bewusstseinsbildung und das leben uns derzeit gerade die junge Generation zum Thema Klimawandel vor, Climate Change, dass doch, ich sehe da große Hoffnung, dass da klarer wird durch diese Thematik, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind und dass wir globale Probleme nur solidarisch gemeinsam lösen können. Und dass nationale Egoismen von mir aus zurzeit vielleicht einmal groß eher en vogue sind, aber ich glaube, diese Bewegungen der jungen Generation zeigt uns, wir müssen da umdenken. Und dass dann ich glaube nach wie vor, Österreich kann mehr, was internationale Solidarität betrifft und unsere Verpflichtungen, die wir uns vor so vielen Jahren schon unterschrieben haben, auch wirklich ernst zu machen. Also ich glaube da wirklich und ich
Was werden Sie, wie kann man sich denn das bei Ihnen konkret vorstellen, wenn Sie dann gleich, sobald es eben geht, zum neuen Bundeskanzler auch marschieren und ihm Ihre Anliegen vorbringen? Man muss ein bisschen Lobby machen, nicht? Weil sonst.
Also ich sehe das unabhängig von irgendwelchen politischen Wahlen oder Zyklen. Weil ich glaube, das Thema, das ist jederzeit aktuell. Natürlich hat man vielleicht zu gewissen Zeiten in einem politischen Zyklus einmal mehr Gehör und manchmal weniger. Aber ich glaube, bei uns in der Caritas und auch im größeren Netzwerk, da gibt es ja auch Dachorganisationen, wo die Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten. Es war ein Teil einer Hearing-Frage, mich zu fragen, wie sehr ich sozusagen, wie vertraut mir das Netzwerk der kirchlichen Organisationen zum Beispiel im Bereich Entwicklungszusammenarbeit ist. Und im Zuge dieser Vorbereitung war ich überrascht, wie viele es gibt. Und ich glaube, wir haben da wirklich ein schlafendes Potenzial. Also ich glaube, Österreich kann mehr, sowohl was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, aber auch, glaube ich, unsere internen Kapazitäten und das sehr positive Engagement, das landesweit gibt, in allen Diözesen, in allen Bundesländern und wo man vielleicht noch einfach schauen muss, wie können wir es noch besser bündeln und wie können wir noch wirksamer kommunizieren, wie können wir noch lauter werden, im Sinne positivem laut werden und wie kann man einfach schauen, dass dieser, ich glaube einfach nicht dieses Argument, das so immer in Österreich so wiederholt wird, dass der Durchschnittsösterreicher sei nicht interessiert an der Entwicklungszusammenarbeit. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil wenn man schaut, was passiert, wie viele kleine Einzelaktionen gibt, Selbstinitiativen und so, das sind für mich alles Indizien, dass einfach dieses Argument nicht stimmt. Und ja, ich glaube, die Caritas mit ihren Organisationen in den Diözesen und mit einem professionellen Kommunikationsteam und so, glaube ich, sind schon in der Lage, da auch eine Vorreiterrolle zu spielen, indem wir einfach diese Stimme sind für die Leute, die sich im Bereich internationale Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit engagieren und die daran glauben und die das als eine Verpflichtung der österreichischen Gesellschaft sehen und dass wir dann gemeinsam auch Druck ausüben können, dass es auch wirklich einmal passiert.
Haben Sie für Ihre Arbeit Vorbilder, kirchlich, innerkirchlich oder auch außerkirchlich? Persönlichkeiten, die Sie besonders schätzen?
Ja, da gibt es viele. Ist die Frage, ob die einer allgemeinen Öffentlichkeit bekannt sind. Wahrscheinlich sind es bei mir eher die eher im Stillen, aber über die Jahre konsistent Arbeit geleistet haben. Also ich würde wieder mal zurückkommen. Wir haben sicher einige der Franziskaner-Padres geprägt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Zum Beispiel der Pater Severin, der war mein Biologieprofessor, aber gleichzeitig auch Franziskaner-Pater, der einfach für mich in früher, wahrscheinlich jugendlicher, formativen Phase war, einfach sehr authentisch waren, in dem, wie sie ihr Prinzip der Armut, aber auch im Sinne einer positiven, schöpfungsbewahrenden Armutsphilosophie praktisch das sehr glaubhaft vorgelebt haben. Es gibt ich habe das Glück gehabt, auch in Uganda eben, sehr gute lokale Chefs zu haben. Und es war insofern für mich auch prägend, im Sinne der Partnerschaft auf Augenhöhe mit den lokalen Partnern. Es war mein erster Chef, war eben ein Regierungsbeamter aus Uganda. Und da hat es ja oft, da kann ich die Anekdote ganz kurz erzählen, dass es da oft zu Verwechslungen geführt hat. Ich bin mit dem gemeinsam ins Feld gefahren und da wurde automatisch angenommen, dass er mein Fahrer ist. Da sieht man, welche Stereotypen, Vorstellungen auch von wer das Sagen hat, sozusagen, da noch immer noch da sind, postkoloniale. Und es war für mich sehr klar, das war nie eine Frage, es war immer er der Chef und ich war eben der Volunteer, der dort mitarbeitet. Und das hat mich gleich richtig geerdet im Sinne von, who is the boss und welche Bedürfnisse unterstützen wir? Also das war sicher ein Vorbild, der Mr. Austin Tuschave. Und es gibt noch, ich könnte noch viele, auch innerhalb der Weltbank erzählen, aber die sind wahrscheinlich einer allgemeinen Öffentlichkeit nicht so bekannt. Und
Ich
in dem
muss.
Fall halt der Papst Franziskus selber, weil, das muss ich ganz offen sagen, ich habe das nicht so verfolgt, welche Enzyklinien da produziert oder publiziert wurden, aber dass eben, also diese Laudato Si' hat mich schon sehr positiv in der Wortwahl, in der Sprache und in allem sehr fasziniert, weil ich hätte mir das in der Form nicht erwartet und habe es als positiv erfrischend empfunden.
Dankeschön.